Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Aus Ankara begrüßt Sie Hakan Ören. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxie 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz sowie unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer heutigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung der Sendereihe Unser Briefkasten. Wenn wir dann noch Zeit haben, bringen wir türkische Musik. Nachrichten. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Botschafter Feridun Hadi Sinirlioğlu zu seiner Ernennung als Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, gratuliert. In einem Beitrag auf der Plattform X gratulierte Staatspräsident Erdogan Botschafter Sinirlioğlu, der einstimmig von 57 Mitgliedstaaten zum Generalsekretär der OSZE ernannt wurde. Erdogan wünschte Sinirlioğlu viel Erfolg in seinem neuen Amt. Erdogan brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Ernennung zu Frieden, Ruhe und Stabilität in der euroatlantischen und eurasischen Region beitragen werde. Auch Vize-Staatspräsident Cevdet Yılmaz gratulierte Botschafter Sinirlioğlu zu seiner Ernennung zum OSZE-Generalsekretär. Auf der Plattform X vermerkte Yılmaz: Ich glaube, dass Botschafter Sinirlioğlu, der über eine international anerkannte diplomatische Erfahrung verfügt, einen wichtigen Beitrag zu den Zielen der OSZE in Bezug auf Frieden, Stabilität und Sicherheit leisten wird. Als Türkei werden wir den globalen Frieden und die Suche nach gemeinsamen Lösungen wie bisher unterstützen. Außenminister Hakan Fidan ist auf Einladung des katarischen Premierministers und Außenministers Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nach Doha gereist. Fidan wird am 7. und 8. Dezember am 22. Doha-Forum teilnehmen. Im Rahmen des Forums in der Zeit der aktuellen Entwicklungen in Syrien soll auch das Außenministertreffen im Astana-Format stattfinden. Dabei wird Außenminister Fidan mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov und dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi zusammenkommen. Auf dem Doha-Forum werden auch regionale und internationale Themen erörtert. International anerkannte aktuelle und ehemalige Entscheidungsträger, Leiter von Denkfabriken, Akademiker und Experten werden an dem Forum teilnehmen. Es wird erwartet, dass Außenminister Fidan an verschiedenen Sitzungen des Doha-Forums teilnimmt und Reden halten wird. Außenminister Fidan wird bilaterale Treffen mit Amtskollegen in Doha abhalten. Außenminister Hakan Fidan hat ein Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken geführt. Nach Informationen aus Quellen des Außenministeriums wurden beim Gespräch die jüngsten Entwicklungen in Syrien bewertet. Außenminister Fidan betonte, wie wichtig es sei, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Das syrische Regime müsse jetzt realistisch handeln, einen Dialog mit der Opposition aufnehmen und einen politischen Prozess in Gang setzen, an dem alle Akteure in der Region eine konstruktive Rolle spielen sollten. Fidan betonte gegenüber Blinken, Terrororganisationen wie PKK und Daesh dürften nicht erlaubt werden, das Chaos in Syrien auszunutzen. Außenminister Fidan erklärte auch, es wäre nützlich, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass chemische Waffen des syrischen Regimes zu einer Gefahr für die Region werden. Außenminister Fidan erinnerte zudem daran, wie wichtig es ist, dass humanitäre Hilfe die Region erreicht. Türkei leistet diesbezüglich die erforderliche Unterstützung. Türkei hat auf die jüngsten Rüstungsaktivitäten der südzyprischen Administration scharf reagiert. In einer schriftlichen Erklärung aus dem Außenministerium heißt es: Türkei hat festgestellt, dass die südzyprische Administration ihre Rüstungsaktivitäten kürzlich beschleunigt hat. Wir teilen die Ansichten, die in der Erklärung des Außenministeriums der Türkischen Republik Nordzypern zu diesem Thema festgehalten sind. Wir möchten daran erinnern, dass diese falsche Politik der Südzürich-Administration zu einer weiteren Verschlechterung der Stabilität und des Friedens in der Region führen und einen Rüstungswettlauf auf der Insel auslösen kann, so das Außenministerium. Bei einem völkermörderischen Angriff Israels auf das Zentrum des Gazastreifens sind mindestens 20 Palästinenser getötet worden, darunter 6 Kinder und 5 Frauen. Die israelische Armee bombardierte ein Haus der Familie Ennadi im Flüchtlingslager Nusayrat im zentralen Teil des Gazastreifens. Mindestens 20 Palästinenser, darunter 6 Kinder und 5 Frauen, wurden bei dem Angriff getötet. Das angegriffene Haus und 45 Menschen in der Nachbarschaft wurden verletzt. Das von den Kampfflugzeugen der israelischen Armee bombardierte Haus wurde zerstört und auch die umliegenden Häuser wurden schwer beschädigt. Teams des Zivilschutzes im Gazastreifen suchen in dem Gebiet nach vermissten Personen. Seit dem 7. Oktober 2023 sind bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen 44.612 Palästinenser getötet worden, darunter 17.492 Kinder und 11.979 Frauen. 105.834 Menschen wurden verletzt. Unter den Trümmern liegen immer noch Tausende von Toten. Gleichzeitig werden auch die zivile Infrastruktur zerstört, Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen angegriffen, in denen die Menschen Zuflucht suchen. Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyes hörten Sie die Nachrichten.
Unser Briefkasten. Liebe Freunde der deutschen Redaktion von TRT im Nah und Fern, herzlich willkommen zur Briefkastensendung aus Ankara. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Wie ist das Wetter? Also in Ankara ist es bedeckt und neblig bei 6 Grad Tageshöchsttemperatur heute und nachts ist es 0 Grad kalt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 12 Grad, nachts zwischen 2 und 6 Grad. Ich hoffe, liebe Freunde, dass Sie schönes Winterwetter haben mit viel Sonnenschein. Meine lieben Freunde, auch dieses Jahr wollen wir unsere Tradition fortsetzen und eine Neujahrssendung ausstrahlen. Dafür bitte ich unsere Freunde und die Hörerfamilie, wenn Sie Lust und Zeit haben, uns Audiobeiträge oder Grüße per Post zu schicken. Ich würde mich sehr darüber freuen. Allen, die mitmachen wollen, wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß. Einsendeschluss ist der 20. Dezember. Das Thema können Sie bestimmen über Kurzwelle, über Freundschaft, über Völkerverständigung. Immer etwas Positives. Meine lieben Freunde, in der letzten Briefkastensendung im Monat November, in der vergangenen Woche, haben Sie sicherlich die Geburtstagsgrüße an Freunde vermisst, die im Monat November ihr Wiegenfest gefeiert haben. Das will ich nachholen und allen Freunden zum Geburtstag gratulieren, die im Monat November um ein Jahr älter geworden sind, hoffentlich aber auch glücklicher. Gemeinsam mit unserem lieben Freund Bernd Seiser gratulieren wir Norbert Hansen in Weilmünster, Ernst Hemmann in Friedrichsdorf, Helmut Matt in Herbolzheim, alles Gute, lieber Helmut, Hanna Lackner in Villach, Mario Schöler in Bad Blankenburg, Hendrik Leuker in Bamberg, Christine Pries in Lorsch, Sandro Blatter in Romanshorn, Kurt Minet in Dorfen, Rolf Endries in Taunusstein, Klaus Huber in Bad Griesbach, Johann Ruf in Mülheim, lieber Johann Ruf, alles Gute zum Geburtstag, Werner Spinnehörn in Frankfurt, Wolf Lutz Kabisch in Malschwitz, Gottfried Egger in Bad Reichenhall, Franz Schanze in Schrems, dir auch alles Gute, lieber Franz, zum Geburtstag, Dieter Langgut in Essen, Astrid Ibro in Tirana, Ayate Ayun in Pforzheim, Robert Weibel in Saalach, Berthold König in Wacker, Eckhard Röscher in Dessau, Hans-Joachim Brustmann in Leipzig, Hans Nährlich in Guben, Gerald Kallinger in Wien Oskar Schmidt in Hamburg, Olaf Mertens in Wetzlar, Felix Ries in Sandstedt, Thorsten Hein in Wiesbaden, Lisi Haring in Kapfenberg, Agnes Rieger in Salzburg und Fritz Walter Adam in Bernburg. Ja, und die liebe Faisa, die Tochter unseres Kollegen Kemal in der Redaktion, sie ist 14 geworden und auch der liebe Kemal ist ein Jahr älter geworden. Ich wünsche allen Freunden, die im Monat November ihr Wiegenfest gefeiert haben oder einen anderen Anlass zum Feiern hatten, alles, alles Gute und ein schönes, langes und gesundes Leben mit ihren Lieben. Am Ende der Sendung kommt ein schönes Lied für unsere Freunde. Ich hoffe, das Lied gefällt uns allen. Liebe Hörerfamilie der Deutschen Redaktion, unseren Briefkasten öffnen wir heute in Stuttgart mit unserem lieben Freund Manfred Korn. Wir trinken Tee oder Kaffee mit ihm. Ich bringe Sütlaj mit, türkischen Milchreis. Unser lieber Freund hat uns wieder einen für uns alle sehr interessanten Brief geschickt. Die Hörerfamilie und Kurzwellenfreunde wissen sicherlich inzwischen, dass sich der liebe Manfred Korn intensiv für den Erhalt der Kurzwelle einsetzt. Jetzt kommt sein Brief, der seinen jüngsten Vorstoß beinhaltet. Merhaba, liebe UFO, ich danke dir, dass du im Briefkasten meine Bemühungen um die Kurzwelle gelobt hast. Leider war ja bisher kein Erfolg zu sehen, aber ich bleibe beim Ö1 noch einige Zeit dran. Du kannst unten die neueste Antwort der ORF Ö1 finden. Immerhin scheint es so zu sein, dass die Zuschriften bemerkt wurden und damit gezeigt werden konnte, dass das Abschalten der Kurzwelle einigen Hörern wehtut. Ich werde nach wie vor Ö1 hören, leider nun nur über das Internet, denn die Sendungen sind sehr gut gemacht und informieren gut. Warum jedoch diese guten Sendungen hinter der Schwelle Internet liegen, widerspricht dem Gedanken des Rundfunks als barrierefreiem Zugang und Verbreitung in der Runde. Nun ist jeder Hörer nachverfolgbar und generiert im Internet mit dem Serververkehr, der ebenfalls Energie verbraucht. Ohne Energie läuft hier gar nichts. Soweit mal zum unerfreulichen Sterben der Kurzwellensender. Bitte bleibt bei TRT auf Sendung. Hoşça kalın, Manfred. Liebe Freunde, jetzt lese ich die Briefe von Manfred an ORF, Ö1 Zuständige und deren Antworten an Manfred Korn vor. Kurzwelle Moorbrunn OE1 im Jahr, in dem Sie 100 Jahre ORF feiern. Guten Morgen. Ich habe gehört, dass die Sendungen über Moorsbrunn auf 6155 kHz am Morgen ab 7 Uhr mitteleuropäische Zeit eingestellt wurden bzw. werden. Als langjähriger Hörer an verschiedenen Stellen der Welt bin ich enttäuscht von dieser Entscheidung. Sie müssen sich schon im Klaren sein, dass Sie Kunden verlieren werden. Ob das im Sinne des Auftrags eines öffentlich-rechtlichen Senders ist, ist zu hinterfragen. Allein auf kommerzielle Ausrichtung kann man Dinge, die zur Völkerverständigung, zur breiten und objektiven Information dienen, nicht definieren. Gerade im Hinblick auf die wachsende Anzahl von Fake News und Propaganda ist ein starker Rundfunk über die Grenzen hinaus wichtig. Gerade die Kurzwelle bzw. die Verbreitung über elektromagnetische Wellen ist ein niederschwelliges und grenzenloses Verfahren, das durch die Internetkanäle nicht ersetzt werden kann. Diese Kanäle sind sperr- und kontrollierbar. Was glauben Sie, wird in den autoritären Staaten gemacht? Auf einer schwarzen Liste sind Sie dort ziemlich schnell. Denken Sie mal an die Zeit des Zweiten Weltkriegs, als die BBC ein zufälliges Medium der Information war. Sicherlich gab es damals noch kein Internet, aber das wäre hundertprozentig der staatlichen Kontrolle unterworfen gewesen. Hören Sie sich bitte die Rede von Albert Einstein auf der Funkausstellung nochmals an, in der er über die Segnung des Rundfunks sich äußert. https://www.fading.de/besonderes/einstein-rede https://www.fading.de/besonderes/einstein-rede Was speziell den Rundfunk anlangt, so hat er eine einzigartige Funktion zu erfüllen im Sinne der Völkerversöhnung. Bis auf unsere Tage lernten die Völker einander fast ausschließlich durch den verzerrenden Spiegel der eigenen Tagespresse kennen. Der Rundfunk zeigt sie einander in lebendigster Form und in der Hauptsache von der liebenswürdigen Seite. Er wird so dazu beitragen, das Gefühl gegenseitiger Fremdheit auszutilgen, das so leicht in Misstrauen und Feindseligkeit umschlägt. Betrachtet in dieser Gesinnung die Ergebnisse des Schaffens, welche diese Ausstellung den staunenden Sinnen des Besuchers darbietet. Er hat verstanden, was der Rundfunk für die Völker am Vorabend des Zweiten Weltkriegs bedeuten kann, in weiser Vorahnung. Wir sind wieder auf dem Weg in mehr Zensur und autokratische Regime. Auch Österreich ist in Gefahr, oder sehen Sie nicht die Versuche einer gewissen Partei, bei Ihnen auf den Rundfunk einzuwirken? Ich kann nur an Sie appellieren, sich darüber Gedanken zu machen. Abgeschafft ist etwas schnell, es aber wieder zu bekommen, ist ungleich schwerer. In tiefer Trauer um den hervorragenden OE1 auf Kurzwelle mit freundlichem Gruß 42 und 73, Dr. Manfred Korn, Stuttgart. Hier die Antwort an Manfred Korn. Sehr geehrter Herr Dr. Korn, vielen Dank für Ihre Nachricht. Die Produktion und reguläre Ausstrahlung von ORF-Sendungen für die Kurzwelle wurde 2003 eingestellt. Seither wurden noch einzelne Ö1-Sendungen zur technischen Anlageerhaltung abgestrahlt. In den vergangenen Monaten war nur mehr das Ö1-Morgenjournal auf der Frequenz 6155 kHz auf Sendung. Wegen der stetig abnehmenden Nutzung bei gleichzeitig stark steigenden Kosten für Energie und Instandhaltung ist der Betrieb der Sendeanlage Moosbrunn nicht mehr wirtschaftlich und zweckmäßig und lief mit 19. Oktober 2024 endgültig aus. Ihre Rückmeldung wurde für die Verantwortlichen festgehalten. Freundliche Grüße, Patricia Petzl. Der nächste Brief von Manfred an Patricia Petzl. Sehr geehrte Frau Petzl, diese Nachrichten sind für uns Auslandsrundfunkhörer nicht erfreulich, wie Sie sich vorstellen können. Sie haben in der Gemeinde ziemlich viele Reaktionen ausgelöst und ich denke, es haben Sie zahlreiche Zuschriften der Stammhörer erreicht. Zu bedenken ist, dass es eine Dunkelziffer gibt, denn nicht alle Hörer schreiben Ihnen und senden sogar Empfangsberichte. Wir möchten von Ihnen konkrete Daten über den Hörerschwund bekommen und auf welche Art und Weise Sie diese Daten, besonders bei der Kurzwelle, ermitteln. Anhand der Zuschriften ist so etwas sicherlich nicht möglich, da eben die Dunkelziffer der Hörer nun schwer abzuschätzen ist. Sollten Sie Daten erhoben haben, wäre interessant, wer denn über Kurzwelle Ihr 33-Minuten-Programm gehört hat. Das von Ö1 übernommene Programm hatte ja keinerlei aktiven und direkten Inhalt für die Hörer über Kurzwelle und eine Hörersendung ist mir in den letzten Jahren nicht bekannt. Daher wurden nie die Hörer nach ihren Wünschen und Eindrücken befragt. Ein Kundenkontakt ist jedoch stets empfohlen, wenn es um die Erfolgsbewertung geht. Ein guter Kaufmann weiß das. Besonders irritiert hat uns, dass im Jahr, in dem 100 Jahre Radio Österreich mit großem Aufwand und vielen Sendungen von Ihnen gefeiert wird, der Ausspielweg Kurzwelle ersatzlos gestrichen wird. Ich kann mich noch gut an die euphorischen Zeiten nach Beginn des Krieges in der Ukraine erinnern, als Ö1 sogar dreimal am Tag über Kurzwelle gesendet hat, um zur barrierefreien Informationsübertragung beizutragen. Haben Sie vergessen, dass immer noch der Krieg tobt und die Leute im Osten nur sehr eingeschränkt Informationen bekommen können? Der Rundfunk als grenzenloses Medium ist prädestiniert, die Informationsdefizite abzuschwächen. Was passiert, wenn sich der Krieg ausweitet und Sie keine Infrastruktur, Kurzwelleantenne und Sender mehr haben? Auf das Internet kann man sich nicht verlassen, was gerade in Spanien nach der Unwetterkatastrophe zu sehen ist. Kein Internet, kein Mobilfunk. Die Hörergemeinde und ich wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie unsere Zuschriften an die entsprechenden Stellen beim ORF weiterleiten. Im Übrigen merke ich bereits jetzt, dass ich nicht mehr so oft das Programm von Ö1 auf der Homepage aufrufe. Die morgendliche Sendung auf Kurzwelle war fast jeden Tag mein Morgenprogramm beim Aufwachen bzw. Aufstehen. Wenn das bei den anderen Hörern ebenso geht, dann verlieren Sie wirklich Ihre Kunden. Mit freundlichem Gruß 73 und 42, Dr. Manfred Korn, Stuttgart. Und die letzte Antwort von ORF an Manfred, diesmal von Christina Schöffner. Sehr geehrter Herr Dr. Korn, vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihr Interesse am Ö1-Programm. Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 2. November 2024. Bitten entschuldigen Sie, dass Sie erst jetzt Antwort erhalten. Der Auslandsdienst des ORF auf Kurzwelle wurde 1955 im Auftrag der österreichischen Bundesregierung ins Leben gerufen und auch von dieser finanziert. Mit dem am 1. August 2001 in Kraft tretenden ORF-Gesetz wurde die Finanzierung durch die Bundesregierung beendet und der Betrieb von Radio Österreich International samt eigener Intendanz im Jahr 2003 eingestellt. Seitdem wurden noch einzelne Ö1-Sendungen abgestrahlt. Nachdem 2022 das Informationsangebot vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine kurzzeitig ausgeweitet wurde, mussten die Ausstrahlungen infolge der gestiegenen Betriebskosten im darauffolgenden Jahr reduziert werden. Mit 19. Oktober 2024 liefen sie nun endgültig aus. Alle diesbezüglich verfügbaren Informationen haben wir Ihnen bereits in unserem Antwortschreiben vom 24. Oktober 2024 zukommen lassen. Tatsache ist, dass sich die Mediennutzung in den vergangenen Jahren stark gewandelt hat. Dementsprechend entwickelt der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch seine Angebote weiter. Teil dieser Weiterentwicklung sind etwa neue multimediale Strukturen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass der ORF als überwiegend öffentlich finanzierte Institution zur sorgsamen Gebarung mit Gebührengeldern verpflichtet ist. Ihre ausführliche Rückmeldung in Bezug auf die Kurzwellenausstrahlung des Ö1-Morgenjournals haben wir für die verantwortlichen Stellen gerne erneut festgehalten. Wir weisen abschließend darauf hin, dass sämtliche ORF-Radioprogramme europaweit via Digitalsatellit zu empfangen sind. Alle Radioprogramme stehen zudem online zum Streamen und Nachhören auf ORF-Sound zur Verfügung. Eine Übersicht über alle Ö1-Journale finden Sie auch auf oe1.orf.at. Freundliche Grüße, Christina Schöffner. Liebe Freunde, so sieht es also aus. Die Antworten der ORF-Zuständigen zeigen, dass Kurzwelle für sie nicht wichtig ist. Sie beide erzählen, was bisher passiert ist und nicht, ob und was man ändern könnte. Eine große Enttäuschung für uns alle. Aber etwas anderes hätte ich auch gar nicht erwartet. Schließlich entscheiden Leute über die Zukunft der Kurzwelle, die der Bedeutung der Kurzwelle nicht bewusst sind und die Kurzwelle überhaupt nicht kennen. Lieber Manfred Korn, ich bin mir sicher, dass du dich weiterhin für die Kurzwelle einsetzen und weiterhin Vorstöße unternehmen wirst. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit der Kurzwelle. Liebe Grüße nach Stuttgart und bleib gesund, lieber Manfred Korn. Meine lieben Freunde, ich halte jetzt einen Briefumschlag aus Gera in meiner Hand und öffne ihn und siehe da, im Briefumschlag sind wieder ein Empfangsbericht, viele Informationen und ein Hörerbrief. Der liebe Michael empfing uns am 26. Oktober. Seine Simpo-Werte zu unserer Abendsendung sind 55444. Super. Er empfing uns mit einem XH-Data D808 mit Teleskopantenne 60 cm. So, und jetzt will ich mal mit seinen lieben Zeilen anfangen. Liebe Ufuk, schreibt er, heute wirst du ganz schnell erraten, wohin ich dich entführen möchte. Ja, es geht wieder einmal in die Klassikerstadt Weimar, aber nicht auf den Spuren von Goethe und Schiller, sondern um den 371. Weimarer Zwiebelmarkt zu besuchen. Dieses Vergnügen gönne ich mir jedes Jahr, seit ich Rentner geworden bin und die nötige Zeit dafür aufbringen kann. Während des Berufslebens war das nie möglich, da ich immer an den Wochenenden in unserer Gaststätte arbeiten musste. Besonders schwer war es dann, wenn am Abend Gäste kamen, die gerade aus Weimar zurückkamen und voller Begeisterung vom Zwiebelmarkt erzählten. Da wurde mir, wie so oft, bewusst, dass der Beruf des Gastwirts voller Entbehrungen steckt. Immer wenn andere Leute das Wochenende und auch die Feiertage genießen konnten, musste ich mit meiner Frau hart arbeiten. In den jungen Jahren spürten wir das nicht, aber so nach und nach begann man doch darüber ernsthaft nachzudenken. Aber gut, das Arbeitsleben ist vorbei und heute leben wir nur noch zur Freude in den Tag hinein. Ein wunderbares Gefühl. Ja, liebe Ufuk, ich bin der Überzeugung, dass dir der Weimarer Zwiebelmarkt auch super gefallen würde. Da gibt es natürlich nicht nur die liebevoll gebundenen Zwiebelzöpfe aus der Region, sondern Handwerk in Hülle und Fülle. Immer wieder erstaunlich, was in den ländlichen Gegenden hergestellt wird. Aber auch die kulinarische Seite kommt nicht zu kurz. Jeder Geschmack kommt da auf seine Kosten. Angefangen von der originalen Thüringer Rostbratwurst bis hin zum Zwiebelkuchen kann man sich durch ein regionales Schlaraffenland futtern. Viele kulturelle Highlights sorgen für die gute Stimmung. Ja, es ist ein riesiges Volksfest ganz besonderer Art. Und das Tolle, dass das 371. Zwiebelfest eine wirklich friedliche Massenveranstaltung war, außer einige alkoholisierte Leute, die auffällig wurden. Aber damit muss man eben rechnen, da nicht jeder seinen Alkoholkonsum im Griff hat. Natürlich habe ich einige schöne Fotos eingefangen und zu einer Ansichtskarte zusammengestellt, die ich dir beilege. Auf der Rückseite der Karte kannst du noch einige Infos über den Zwiebelmarkt erfahren. Na, hast du Lust bekommen, mit mir 2025 den 372. Zwiebelmarkt zu besuchen? Ja, auf jeden Fall, lieber Michael. Du bist herzlich eingeladen. Vielleicht spendiert dir die TRT-Direktion eine Dienstreise zu deinem Hörerfreund Michael. Mucizelerin tekrar gerçekleşmesi gerekir. Wunder müssen immer wieder geschehen. Beiliegend schicke ich dir heute eine Liste über die schönsten Schlösser Deutschlands. Natürlich sind die 5 genannten Traumschlösser absolut sehenswert, aber ob sie tatsächlich die schönsten sind, das liegt wohl mehr oder weniger daran, was der einzelne Besucher von einem Schloss erwartet. Solche Rankinglisten sind für mich nichts weiter als subjektive, aber willkommene Anregungen. Kennst du eigentlich die 5 vorgestellten Schlösser? Bis auf das Schloss Schwerin habe ich alle schon besichtigt. Ins Herz geschlossen habe ich das Schloss Moritzburg, da ich mich damit am besten identifizieren kann. Du weißt ja, dass Dresden meine zweite Heimatstadt ist. Als Kind bzw. Jugendlicher habe ich das Schloss Moritzburg bei Dresden x-Male besucht und eine starke Bindung aufgebaut. So, alles Gute und Liebe aus dem Thüringer Gera, dein treuer TRT-Hörerfreund Michael. In Deutschland gibt es schätzungsweise etwa 25.000 Burgen und Schlösser. Oft sind sie Touristenattraktionen, beherbergen Museen, Hotels, Restaurants. Doch um herauszufinden, welches das beliebteste ist, hat das Portal kurz-mal-weg.de 120 der populärsten Schlösser Deutschlands anhand der durchschnittlichen Google-Bewertungen und der Anzahl ihrer Instagram-Hashtags analysiert. Maximal konnte eine Punktzahl von 240 erreicht werden. Der Gewinner kam nah an die Punktzahl von 240. Das Ergebnis überrascht die schönsten Schlösser Deutschlands. Das Heidelberger Schloss, der Überraschungssieger. Das Heidelberger Schloss, malerisch über der Stadt gelegen, gehört es nicht nur zu den bekanntesten Ruinen Deutschlands, es ist auch ein bedeutendes Kulturzentrum. Das Schloss Moritzburg, das Reiseportal kurz-mal-weg.de beschreibt Schloss Moritzburg als beeindruckendes Barockschloss, das durch seine malerische Lage und prachtvolle Architektur besticht. Schloss Moritzburg sei ein wahres Juwel sächsischer Baukunst und Kulturgeschichte, heißt es weiter. Schloss Schwerin, malerisch auf einer Insel im Schweriner See in Mecklenburg-Vorpommern gelegen, sei es ein herausragendes Beispiel für romantischen Historismus, so das Portal. Das Schloss beeindruckt durch seine prunkvolle Fassade mit zahlreichen Türmen und Giebeln sowie durch seine opulenten Innenräume. Schloss Linderhof, das prachtvolle Rokoko-Schloss, das von König Ludwig II. Von Bayern im 19. Jahrhundert erbaut wurde, ist das kleinste der 3 von Ludwig errichteten Schlösser, aber das einzige, das zu seinen Lebzeiten vollendet wurde. Linderhof beeindruckt durch seine elegante Architektur und die luxuriöse Innenausstattung, so das Portal. Besonders hervorzuheben sind der prächtige Spiegelsaal, das Schlafzimmer des Königs mit seinem kunstvollen Bett und der Musiksaal. Schloss Neuschwanstein. Schloss Neuschwanstein wurde im 19. Jahrhundert von König Ludwig II. Von Bayern als idealisierte Vorstellung einer mittelalterlichen Ritterburg erbaut. Es besteche durch seine imposante Fassade mit zahlreichen Türmen und Erkern sowie durch die prachtvolle Innenausstattung, so das Portal. Die Räume sind reich mit Wandgemälden, Schnitzereien und Kunstwerken geschmückt. Besonders beeindruckend sind der Thronsaal mit seinem prachtvollen Kronleuchter und der Sängersaal, der an die mittelalterlichen Minnehöfe erinnert. Neuschwanstein gilt als eines der bedeutendsten Wahrzeichen Deutschlands und inspirierte sogar Walt Disney zu seinem berühmten Märchenschloss. Lieber Michael Lindner, leider konnte ich keines dieser wirklich wunderschönen Schlösser bewundern, als ich in Deutschland lebte. Daher vielen lieben und herzlichen Dank für die Einladung. Alle Schlösser sind sehr schön, aber mir hat Schloss Schwerin am meisten gefallen. Dann bedanke ich mich für das Faltblatt Ägyptisches Museum der Universität Leipzig. Ich habe im Internet das Museum besucht und bin begeistert. Vor etwa 2 Wochen habe ich mir den Film Cleopatra mit Elizabeth Taylor und Richard Burton angeschaut. Was für ein Zufall, nicht wahr? Ich hatte mir den Film vor vielen, vielen Jahren in Deutschland angeschaut und jetzt in Türkei. Ein sehr schöner und langer Film. Unglaublich aber war die Machtkämpfe damals zwischen Ägyptern und Römern und Griechen, dann zwischen Mann und Frau. Im Hintergrund einer Liebesbeziehung zwischen Kleopatra und Julius Caesar bzw. Marcus Antonius. Beim Anschauen überlegte ich mir, was wäre wohl passiert, wenn Kleopatra und Marc Antonius den Krieg gewonnen hätten oder wenn Julius Caesar nicht ermordet wurde. Hat jemand eine Idee, wie sich die Geschichte entwickelt hätte? Lieber Michael, ich bedanke mich auch für das Faltblatt Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Wirklich eine sehr schöne und wichtige Bibliothek in Deutschland, die wichtige Werke von der Aufklärung bis zur Spätromantik beherbergt. Schöne deutsche Literatur. Ich lese gerne deutsche Literatur. So, dann der 371. Weimarer Zwiebelmarkt. Nichts geht am 2. Oktoberwochenende in Weimar ohne die Zwiebel. Der Weimarer Zwiebelmarkt ist legendär. Weimarer und Gäste genießen den Ausnahmezustand in der Klassikerstadt. Rein ins Getümmel heißt es von Freitag bis Sonntag am 2. zusammenhängenden Wochenende im Oktober. Der Weimarer Zwiebelmarkt ist Thüringens größtes und ältestes Volksfest. Mehrere hundert Händler aus der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus nehmen jährlich am Zwiebelmarkt teil. Darunter die Zwiebelbauern aus Heldbrungen, die den traditionellen Kern der Veranstaltung bilden. Denn sie sind es, die Rispen herstellen und verkaufen und vorrangig in der Schillerstraße stehen. Auf dem Rollplatz wird traditionell ein Riesenrad mit über 40 Meter Höhe aufgestellt. Umrahmt wird die Veranstaltung durch ein kulturelles Begleitprogramm, mehrere Bühnen, einem historischen Markt, dem Kinderzwiebelmarkt, dem traditionellen Weimarer Stadtlauf am Samstag und diverse Straßenkünstler. Lieber Michael, die Postkarte ist dir sehr gut gelungen. Auf einem Foto sehe ich alte Sorten aus 500 Jahren. Ist das nicht toll? Ich hätte wirklich sehr gerne diesen Zwiebelmarkt mit dir besucht und alles bewundert. Denn es geht hier nicht nur um Zwiebel, sondern um Tradition, um Kultur einer Region. Wirklich sehr schön. Der Gedanke von einem Kinderzwiebelmarkt hat mir sehr gefallen. So eine tolle Idee und Tradition. Ja, wenn man seine Kultur und Traditionen und Bräuche an die Kinder weitergeben möchte, dann darf man die Kinder von solchen Veranstaltungen nicht ausschließen. Mein Respekt, wirklich. Nun kommt bei mir die Frage auf, gibt es dort auch Zwiebelgerichte? Wenn ja, was schmeckt dir am besten? Als kleines Kind habe ich Zwiebeln nicht so gerne gegessen, aber inzwischen esse ich Zwiebel sehr, sehr gerne. In Türkei kommt Zwiebel fast in alle Gerichte, die gut schmecken, ist auch richtig so. Übrigens habe ich mal im Internet recherchiert und herausgefunden, dass es in der Kreisstadt Karacabey von Bursa ebenfalls einen Zwiebelmarkt gibt. Schön, oder? Und zuletzt bedanke ich mich für die Kalender 2025. Am meisten hat mir der Löwe auf dem Kalender gefallen. Deine Kalender finden Gebrauch in der deutschen Redaktion. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen und der Kurzwelle. Liebe Grüße an deine liebe Frau Ute und nach Gera und bleib gesund, lieber Michael Lindner. Meine lieben Freunde, diese Woche haben wir auch Post von unserem lieben Freund Detlef Meyer erhalten. Er hat uns diesmal nicht aus Rastede, sondern aus Montenegro geschrieben. Empfangsbericht, Empfänger und Antenne, Siemens RK661 mit Teleskopantenne. Empfangsdatum 23. November 2024, SIMPO 55354. Empfangsort Bijela, Montenegro, Kfz-Kennzeichen MGO. Uhrzeit 18.30 Uhr bis 19.24 Uhr UTC. Merhaba Ufuk, ich grüße dich aus Bijela, Montenegro. Ich übernachte hier im Delfin Hotel. Der Flug war ab Schönefeld mit der türkischen Freebird. Der Reiseleiter Jamal war türkisch. Gerade komme ich mit der Gruppe aus Bosnien-Herzegowina, aus Mostar, und habe dort an einer Teppichverkaufsveranstaltung teilgenommen. Kapilcina-Teppich. Das Personal ist türkisch und kann sehr gut auf Deutsch verhandeln. Die nächste Reise geht nach Albanien. Ebenfalls ist dort ein Teppichverkauf vorgesehen. Weißt du Näheres zum Thema Teppichverkauf und deren Preisgestaltung? Selam, OM Detlef. Lieber Detlef Meyer, vielen Dank für deinen detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer November-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Aufenthalt in Montenegro und Albanien. Lieber Detlef, hinter jedem türkischen Teppich steckt eine hervorragende Geschichte, sagt man. In der türkischen Kultur ist es üblich, einen Teppich zu haben. Die besten Orte, um türkische Teppiche in Istanbul zu kaufen. Es gibt viele Orte, an denen Sie den besten türkischen Teppich kaufen können, aber Sie müssen ein Experte sein, wenn es darum geht, die authentische Qualität des Teppichs zu finden. Türkische Seidenteppiche gehören zu den hochwertigsten und teuersten Teppichen. Sie bestehen aus Seidenfäden. Normalerweise enthält ein Seidenteppich 400 Fäden pro Zoll, aber je nach Erfahrung des Webers können es auch 1200 Fäden pro Zoll sein. Die Anzahl der Fäden pro Zoll entscheidet über die Qualität und den Wert des Teppichs. Daher sollten Sie mit höheren Preisen für Seidenteppiche rechnen. Die Preise von Teppichen variieren von Qualität zu Qualität und der Beschaffenheit des Teppichs. Einige Verkäufer verkaufen den Teppich auch nach der Anzahl der Knoten. Der Preis für handgefertigte türkische Teppiche wäre aufgrund der Qualität hoch. Türkische Teppiche können zwischen 5 und 50.000 US-Dollar kosten, was ganz von ihrer Wahl abhängt. Wenn wir über türkische Seidenteppiche sprechen, kostet sie das viel zu viel, als sie erwartet haben. Eine Sache, die Sie im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass Sie keinen Teppich kaufen, ohne zu verhandeln. Lieber Detlef, jetzt bin ich sehr gespannt, wie es mit dem Teppichkauf bzw. Verkauf in Montenegro und Albanien aussieht. Du schreibst uns doch darüber, oder? Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Montenegro oder nach Albanien oder wo du dich zurzeit befindest. Und bleib gesund, lieber Detlef Meyer. Meine lieben Freunde, unsere nächste Station ist Hettstedt. Und ja, hier wartet unser lieber Freund Erwin Bartel auf uns. Unser lieber Freund hat uns zwei Oktober-Empfangsberichte geschickt. Sein erster Empfangsbericht ist zu unserer Mittagssendung am 27. Oktober von 13.27 Uhr bis 14.23 Uhr mitteleuropäische Zeit auf der Frequenz 15.270 kHz. Sein Empfänger ein Mini-Radio vom DE1129A mit Teleskopantenne und Recorder ermöglichte ihm einen Empfang unserer Sendung mit SIMPO 45433. Unser lieber Freund Erwin Bartel schreibt uns: Für diese Sendung nach dem Zeit- und Frequenzwechsel bitte ich um Bestätigung mit einer QSL-Karte. Dass mir traditionelle Musik und Lieder aus aller Welt gefallen, hatte ich bestimmt schon geschrieben. Natürlich passt landestypische Musik als bereichernde Zugabe zu jeder Radiosendung, die für das Ausland bestimmt ist. Dazu rechne ich Instrumentalmusik, wie sie zurzeit im Programm aus China zu hören ist, und auch die gesungene Musik aus Türkei, wie in der heutigen Sendung. In einer vergangenen Briefkastensendung wurde über die Aussprache von türkischen Sonderzeichen gesprochen. Das bringt mich zur folgenden Frage. Wie viele Buchstaben mit Sonderzeichen hat das türkische Alphabet? Hier in Deutschland sind es 26 Buchstaben, Ä, Ö, Ü und SZ gleich 30. Die lateinischen Buchstaben in der türkischen Schriftsprache gibt es ja erst seit etwa 100 Jahren. Wie sah die Schrift vorher aus? Müssen jetzt noch Schriftsachverständige ausgebildet werden, um vorhandene alte Texte zu lesen? Sicherlich werden Sie in der Briefkastensendung antworten. Ich versuche, keine Sendung zu verpassen. Mit vielen Grüßen, 73, verbleibt Hobbyhörer Erwin Bartel aus dem Osten von Deutschland. Lieber Erwin Bartel, ich bedanke mich zunächst für Ihren detaillierten Empfangsbericht, den wir mit einer schönen QSL-Karte bestätigen. Das türkische Alphabet A, B, J, Ç, ein C mit einem Pünktchen darunter, D, E, F, G, yumuşak G, ein G mit einem Hütchen, H, I, Ö, ohne Pünktchen, ein I ohne Pünktchen, J'ai que le mene ö o pere se che, ein S mit einem Pünktchen, t u u v je se. Also ein C mit einem Pünktchen darunter, ein G mit einem Hütchen, ein I ohne Hütchen, dann Ö, ein S mit einem Pünktchen darunter, Ü, also 29 Buchstaben, eigentlich 24 plus 5 Buchstaben. Zurzeit wird auch darüber diskutiert, die Buchstaben Q, W und X ins türkische Alphabet aufzunehmen. Warum? Also diese drei Buchstaben werden in den Türkrepubliken benutzt, aber bei uns nicht, damit sich die Türkrepubliken und Türkei noch näher kommen und intensiver zusammenarbeiten können. Dieser Plan soll nicht durch das Fehlen von ein paar Buchstaben verhindert werden. Zu Ihrer zweiten Frage, wie die türkische Schrift früher aussah. Vor der türkischen Republik wurden arabische Buchstaben und die arabische Schrift benutzt. Ja, und nachdem Atatürk die türkische Republik gegründet hatte, leitete er viele Reformen ein, darunter auch die Schriftreform. Atatürk ließ die lateinische Schrift und das lateinische Alphabet übernehmen. Diese Reform erleichterte natürlich vieles in den Beziehungen von Türkei mit den westlichen Staaten. Dann hat uns unser lieber Freund Erwin Bartel einen weiteren Empfangsbericht geschickt, diesmal zu unserer Abendsendung am 31. Oktober zwischen 19.37 Uhr und 20.23 Uhr mitteleuropäische Zeit auf der Frequenz 9545 kHz. Sein Empfänger diesmal ein ELTA 3569 mit Teleskopantenne ermöglichte den Empfang unserer Sendung mit SIMPO 55434. Diesmal schreibt er uns die folgende Bemerkung. Ein Hallo nach Ankara. Glückwünsche kann man ja jederzeit aussprechen. Deshalb jetzt von mir noch gute Wünsche zum 101. Gründungsgeburtstag der Türkischen Republik. Damit kann man ja verbinden, dass all das Gute im Land, was noch nicht geschafft wurde, in kommender Zeit realisiert wird. Mit meinen folgenden Fragen möchte ich für hoffentlich viele Hörer interessante Themen ansprechen. Vor allem in den letzten 20 Jahren war bei uns in Deutschland das Waldsterben durch extreme Trockenheit ein großes Problem. Wie sieht es dazu in Türkei aus? Wie viel Prozent des Landes sind mit Wald bedeckt und welche Baumarten wachsen und werden bevorzugt angepflanzt? Wer ist im Land zuständig für die Aufforstung nach planmäßiger Abholzung und nach Unglücksfällen wie Feuer, Sturm und anderem? Ich könnte mir vorstellen, dass dabei der Staat mit eingreifen muss, weil die Privatwirtschaft erstmal nur ans schnelle Geld denkt. Für meinen Empfangsbericht bitte ich um Bestätigung mit einer QSL-Karte. Mit vielen Grüßen verbleibt Hobbyhörer Erwin Bartel aus dem Mansfelder Land im Osten von Deutschland. PS, ich möchte nicht drängeln, aber für meinen im Hörerbriefkasten vom 3. Oktober besprochenen Brief ist nach 4 Wochen noch kein Antwortschreiben angekommen. Es wird ja nicht wie im letzten Jahr ergehen, als auch keine Antwort kam. Lieber Erwin Bartel, zunächst zu der fehlenden QSL-Karte. Die Hörerbetreuung hat Ihren Empfangsbericht noch einmal bestätigt. Ich hoffe, Sie können diesmal die QSL-Karten unversehrt erhalten. Nun zu Ihrer Frage über Waldsterben und Baumarten in Türkei. Natürlich ist der Sommer auch in Türkei sehr heiß und trocken. Deshalb freue ich mich über jeden Regentropfen und Schneefall, damit es im Sommer keine Wassernot gibt. Für die Wälder, die durch Feuer, Sturm, Trockenheit oder sogar durch unkontrollierte Abholzung beschädigt werden, ist das Ministerium für Landwirtschaft und Forstwesen zuständig. Welche Baumarten in welchen Regionen geeignet sind und angepflanzt werden können, auch darüber entscheidet das Ministerium. In Türkei bilden Wälder etwa 30% des Landes aus. Die größten Wälder befinden sich in Antalya und Umgebung. An zweiter Stelle kommt die Schwarzmeerregion. Folgende Baumarten gibt es in Türkei: Linden, Kiefer, Pappel, Zypresse, Platane, Eiche. Übrigens, die Eiche gehört zu den verbreiteten Baumarten in Türkei. Dazu gehören auch Rotbuche und Kiefer, Olive, Hainbuche, Buche, Rotbuche, Kastanie, Esche, Ahorn, Tanne, Wacholder, Fichte. In meiner Heimatstadt Gaziantep ist Pistazie verbreitet und auch Olivenbaum. Lieber Erwin Bartel, dann bedanke ich mich sehr für die Postkarte. Viele Grüße aus dem Mansfelder Land, Lutherstadt Eisleben. Und sehr, sehr interessant das Foto von der Hochzeitseintragung 1733, Nummer 2 aus Ihrer Ahnenforschung, in der damaligen deutschen Schrift ins Kirchenbuch eingeschrieben. Ich habe natürlich versucht, die Schrift zu entschlüsseln, aber ich muss zugeben, ich konnte das nicht, leider. Lieber Erwin Bartel, kennen Sie Geschichten zu Personen in Ihrer Familie? Gibt es besondere Personen in Ihrer Familie? Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit der Kurzwelle. Liebe Grüße nach Hettstedt und bleiben Sie gesund, lieber Erwin Bartel. Meine lieben Freunde, heute besuchen wir auch unseren lieben Freund Guido Paul in Bonn. Unser lieber Freund hat uns seine Empfangsberichte vom 18. und 22. November und einen kurzen Brief geschickt. Er schreibt: Hallo UFUG, ich habe eure Sendungen am 18. November und 22. November gestern gehört. Die Nachrichten kamen mal aus einer anderen Perspektive als in Deutschland, was ich als bereichernd empfinde. Und auch die Kommentare und Analysen finde ich interessant. Gestern Abend zum Beispiel zum neu gewählten US-Präsidenten Trump. Der Empfang war an beiden Tagen sehr gut und stabil. Simpo 54444. Viele Grüße aus Bonn, Guido. Lieber Guido Paul, vielen Dank für die lieben Grüße aus Bonn und die beiden Empfangsberichte, die wir mit unserer November-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, das Motiv gefällt Ihnen. Es freut mich, dass unsere Nachrichten, Kommentare und Analysen zu internationalen und regionalen Entwicklungen Ihnen gefallen. Ich hoffe, dass Sie uns öfter einschalten und schreiben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Bonn und bleiben Sie gesund, lieber Guido Paul. Meine lieben Freunde, wollen wir jetzt unseren lieben Freund Ralf Urbanczyk in Eisleben besuchen? Unser lieber Freund hat uns seinen November-Empfangsbericht geschickt. Seine Kurzdaten zum Empfang sind 27. November 24, empfangen mit Grundig Satellit 700 von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr UTC mit 10 Meter Langdraht Antenne und Simpo 5x4. Und seine Anmerkungen: Der kurze Beitrag, wie wichtig das Sonnenlicht für alle Lebewesen ist, im heutigen Programm der Senderei, weil passte richtig gut in das dunkle, trübe und neblige Wetter, welches wir in unserer Region schon seit Tagen fast ununterbrochen haben. Auch wenn durch das Hören Ihrer Betrachtungen zum Sonnenlicht das Wetter nicht besser wird, hat sich dennoch meine Stimmung verbessert. Ich bin dann wenigstens nicht der Einzige, welchem das Sonnenlicht so schlimm fehlt, wenn es einmal nicht da ist. Vielen Dank für das wunderbare Programm heute mit den vielen schönen Liedern von Hüner Coşkuner, Ebru Gündeş, Gülay Sezer und Hülya Avşar. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir diesen Bericht mit Ihrer QSL-Karte bestätigen könnten. Vielen Dank. Çok teşekkürler. Mit besten Grüßen, Ihr Hörer Ralf Urbanczyk. Lieber Ralf Urbanczyk, es freut mich, dass Sie wieder Zeit gefunden haben, um uns zu empfangen und zu schreiben. Ihr Empfangsbericht wird mit einer schönen QSL-Karte bestätigt. Mir hat Ihr Satz sehr gefallen, auch wenn durch das Hören Ihrer Betrachtungen zum Sonnenlicht das Wetter nicht besser wird, hat sich dennoch meine Stimmung verbessert. Danke sehr. Ja, genauso wie Ihnen geht es mir auch. Mir fehlt die Sonne auch sehr. Wenn die Sonne scheint, fühlt man sich doch irgendwie besser, nicht wahr? Genauso ist es mit Menschen. Manche machen uns glücklich, wir fühlen uns besser, wenn wir Zeit mit ihnen verbringen. Sie scheinen wie die Sonne. Ich hoffe, dass alle Freunde in der Hörerfamilie der deutschen Redaktion von TRT immer solche Menschen in ihrer Nähe haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Eisleben und bleiben Sie gesund, lieber Ralf Urbanczyk. Ja, meine lieben Freunde, wir sind am Ende der Briefkastensendung angelangt. Bevor wir das Lied »Du verheimlichst etwas« von der Gruppe »Der Dublümann« den Geburtstagskindern und allen Freunden der deutschen Redaktion schenken, will ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche allen Freunden einen störungsfreien Empfang und Gesundheit und Glück bis zur nächsten Briefkastensendung, nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz mit Ihnen allen zusammen hoffentlich. Vergessen Sie bitte nicht, die Briefkastensendung wird am Samstag wiederholt. Ich hoffe, das Lied »Du verheimlichst etwas« von der Gruppe »Der Dublümann« gefällt uns allen. Die Sendung wurde von UFUG Gecim moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoşçakalın. Musik
Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme Türkiyes zu Ende. Die Sendung wurde von Hakan Ören moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu.